Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB.
Euer BVB-Podcast.
Voller echter Liebe.
Mit Julius Eid und Christoph Albers.
Auf meinsportpodcast.de.
Hallo zusammen, heute habe ich mal die Ehre, euch zur neuen Ausgabe von BVB, dem Borussia Dortmund Podcast auf meinsportpodcast.de zu begrüßen. Der Grund dafür, dass ich euch heute begrüße und nicht wie gewohnt Julius, liegt daran, dass Julius nicht da ist. Ich bin heute mal wieder alleine, merkt ihr schon an meiner holprigen Anmoderation. Immer für mich eine leicht ungewöhnliche Konstellation, ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, so allein vorm Mikro zu sitzen und was zu erzählen. Aber damit wir nicht schon wieder eine Woche lang aussetzen müssen, habe ich mich heute mal alleine rangesetzt. Der gute Julius ist leider beruflich verhindert und schafft es nicht, aber wie gesagt, heute müsst ihr dann mit mir Vorlieb nehmen. Nachdem wir jetzt sozusagen die Formalien aus dem Weg geschafft haben, mehr oder eher denn auch minder souverän, würde ich gleich mal so ein bisschen ins Programm kommen wollen. Heute blicken wir natürlich einmal zurück auf das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC vom vergangenen Samstag. Ergebnis dürfte allen bekannt sein, 1:0 Sieg. Und dann blicken wir noch einmal kurz auf Fortuna Düsseldorf, auf das Spiel am kommenden Wochenende. Einmal kurz die groben Punkte durchgehen, machen das Ganze heute auch nicht zu lange, damit ihr euch nicht zu lange mit mir hier abquälen müsst. Aber damit wir das Ganze jetzt auch kompakt und schlank halten, lege ich gleich mal los. Wie gesagt, Hertha gegen Dortmund, beziehungsweise Dortmund gegen Hertha, war natürlich ein Heimspiel am letzten Samstag. Die späte Partie, das Topspiel um 18:30 Uhr, war insofern eine ganz nette Konstellation, als dass Borussia Mönchengladbach, einer der Verfolger, bereits am Freitagabend gepatzt hatte 1:0 verloren gegen den SC Freiburg. Leverkusen hat ebenso mit 2:4 gegen den FC Bayern München verloren, das Ganze dann um 15:30 Uhr. Und damit war Borussia Dortmund eigentlich in einer ganz angenehmen Ausgangslage, weil letztendlich auch RB Leipzig 1:1 gespielt hat, habe ich fast vergessen. Nämlich, dass man die Möglichkeit hatte, sich mal so richtig abzusetzen mit einem Sieg. Und wie ich schon vorweggenommen habe, das Ganze ist dann auch gelungen. Der Vorsprung auf Leverkusen auf Platz 5 beträgt jetzt schon 7 Punkte. Der Vorsprung auf Leipzig immerhin auch schon 4. Das heißt, dass man mit einer sehr, sehr guten Konstellation in die letzten 4 Spieltage gehen kann. Und wie das Ganze zu dem 1:0-Sieg gegen die Hertha kommen konnte, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Die Hertha, bekanntermaßen seit Bruno Labbadia Trainer ist, sehr gut in Form, hat sich mittlerweile auch auf einen respektablen 9. Rang vorgekämpft, stehen gut da, spielen ganz ansehnlichen Fußball und haben vor allen Dingen auch jetzt endlich mal eine Struktur drin, die man wirklich gut nachvollziehen kann. Und mit der Struktur würde ich auch gerne starten. Die Hertha hat nämlich in Dortmund in ihrem gewohnten 4-2-3-1-System angefangen. Musste dabei auf Platenhardt links verzichten, deshalb wird Mittelstädter gespielt, Innenverteidigung wie immer aus Toruna Riga und Boyata zuletzt, rechts hinten Peter Pekarik, Skjelbred und Grujic auf der 6, Luke Bakio, Darida und Dilgosun davor und Ibisevic im Sturm, im Tor natürlich Rüne Jahrstein. Daran schon mal zu erkennen, Kunja hat erneut gefehlt, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Hertha, weil er mit seiner außergewöhnlichen individuellen Qualität einfach nochmal eine Farbe ins Spiel bringt, die jetzt in dem Moment so gefehlt hat. Aber eigentlich ist auch noch interessanter als jetzt zum Beispiel ein Einzelspieler wie Kunja, das gesamttaktische Verhalten der Mannschaft. Gerade im Aufbau, finde ich, ist die Hertha sehr, sehr interessant. Baut eigentlich aus einem normalen Zweieraufbau erstmal auf. Innenverteidiger stehen relativ breit, Außenverteidiger schieben sehr weit hoch, bieten da in der Breite Anspielstation, was wiederum den offensiven Spielern auf den Außen, also in dem Fall Dilgosun und Luke Bakio, die Möglichkeiten gibt, auch in die Halbposition offensiv reinzurücken, dass man auch da in der Tiefe gut besetzt ist. Damit der Aufbau aber deutlich leichter ist und damit man noch eine Station zusätzlich hat, sieht man bei der Hertha immer wieder, dass einer der beiden Sechser, in dem Fall gegen Dortmund war es sehr oft Sjelbred, immer wieder auf die Außen rausfällt, also ziemlich weit auch zur Linie geht, um sozusagen eine Verbindung zwischen Innen- und Außenverteidiger herzustellen oder um dann wirklich auch zum Dreieraufbau zu erweitern. Er entzieht sich somit dem Zentrum, um eine Anspielstation zu bieten, damit man dann auch letztendlich das Zentrum durch die Innenverteidiger besser absichern kann. Der andere Sechser hält natürlich das Zentrum, um da eine Anspielstation zu sein und bekommt in dem Fall meistens auch noch Unterstützung von Darida. Der laufstarke Zehner der Hertha lässt sich dann immer wieder fallen, ist ja auch eigentlich gelernter Sechser, nimmt damit sozusagen seine gewohnte Rolle ein und entzieht sich damit sozusagen auch seiner Deckung in der Tiefe. Das macht es relativ schwer, Hertha immer so zu folgen, halten sich damit ganz gut. Ibisevic hält vorne das Zentrum als kopfballstarker Spieler, bindet da die Innenverteidiger. Und damit hat Hertha eigentlich eine ganz gute Variabilität drin. Manchmal gestaltet sich das dann auch anders, dass wirklich dann die Außenverteidiger ein bisschen tiefer fallen, weil es gegen Dortmund auch öfter mal zu sehen, weil Borussia Dortmund natürlich dann auch über eine andere Qualität verfügt als die meisten anderen Bundesliga-Gegner. Deshalb war man da ein bisschen konservativer, hat auch die Außenverteidiger in weiten Teilen nicht so weit vorgeschoben, ging dann aber auch sichtbar zu Lasten des Spielaufbaus von Hertha. War klar zu sehen. Und defensiv sah das Ganze dann so aus, dass man eigentlich zumeist relativ tief stand. Hertha hat Dortmund kommen lassen, hat Offensivpressing eigentlich nur situativ eingestreut. Zumeist stand die Hertha in zwei tiefen Viererblocks, also mit zwei Viererketten direkt voneinander. Zentrum verdichtet, auf den Außenpositionen auch die Möglichkeit gehabt zu doppeln, konnten da also auch gut die Wege der Dortmunder Außenspieler, also in dem Fall Guerreiro und Hakimi, aufnehmen und damit hat man es den Dortmundern gerade in der ersten Halbzeit enorm schwer gemacht. Darida als sehr mobiler Zehner war dazu abgestellt, das Spiel der Sechser zu stören, insbesondere Witzel hat immer wieder drunter leiden müssen, dass Darida ihn doch fleißig unter Druck gesetzt hat. Ibisevic dagegen fiel so ein bisschen aus dem Muster, hat das Zentrum gehalten, auch relativ weit vorne, um auch dann Can als aufbauender Innenverteidiger im Zentrum, um ihn da ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, um da als Störfaktor zu wirken. Und das war in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr effektiv, würde ich sagen. Daher ist Borussia Dortmund sehr selten zu Chancen gekommen. Dazu komme ich gleich, aber erstmal vielleicht noch ein Blick auf die Dortmunder Mannschaft. Die Dortmunder Mannschaft gewohnt im 3-4-3 oder 3-4-1-2, wie man will. Hummels bekanntermaßen nicht dabei gewesen, dafür Emre Can im Abwehrzentrum, flankiert von Piszczek und Akanji, die ihre üblichen Positionen eingenommen haben. Hakimi und Guerreiro, wie gesagt, auf Außen. Witzel ist wieder in die Startelf gerückt, neben Delaney auf die 6. Brandt davor im Zentrum und Sancho und Hazard wie gewohnt auf den Außen. Und wie ich ja eben schon beschrieben habe, hat die Hertha das defensiv relativ gut gemacht und hat den Dortmundern einer ihrer größten Stärken beraubt. Die Dortmunder, das konnte man auch gerade gegen Paderborn sehr, sehr gut sehen, haben zuletzt immer wieder die offensiven Halbräume, die Channels, sehr gut angespielt. Sah dann meistens so aus, dass der Ball auf die Außenposition kam, gegen Paderborn sehr auffällig. Oft Guerreiro passiert, aber auch genauso gut auf der rechten Seite mit Hakimi, die dann einen angewinkelten Pass, also einen diagonalen Pass, in diese Halbräume zwischen Innen- und Außenverteidiger bzw. in deren Rücken spielen, wo dann ein Spieler aus dem Zentrum, entweder einer von den Halbspielern wie Sancho, Hazard oder Brandt oder auch ein Sechser, diagonal aus dem Zentrum in diese Channels starten und den Ball da einsammeln, von da aus Pass in den Rückraum, ins Zentrum, immer wieder gut zu sehen und das hat Hertha eben dadurch, dass sie in zwei tiefen Viererblocks gestanden haben, haben es sehr, sehr gut gemacht, haben Dortmund ja diesen Mittel beraubt, weil sie eben da gut gestaffelt waren, weil sie auf Außen die Möglichkeit hatten, da Druck auszuüben, dass der Pass eben nicht kommen konnte. Auch mit einem schnellen Flügelwechsel ist Dortmund so nicht in die Situation gekommen, den Pass spielen zu können. Und so hat man immer wieder gesehen, dass Borussia Dortmund dann ja versucht hat zu flanken, obwohl man im Zentrum natürlich niemanden hatte, der da auch kopfballstark genug ist, um sich durchzusetzen. Erling Haaland hat bekanntermaßen ja auch nicht gespielt. Dadurch fehlte da eben auch der Stürmer, der da im Zentrum wirklich konkurrieren kann. Und damit war Dortmund eigentlich auch über weite Teile der ersten Halbzeit relativ ungefährlich. Also ich habe jetzt so im Kopf noch eine Chance von Thorgan Hazard, der das Außennetz getroffen hat, irgendwie ein Fernschuss von Julian Brandt. Aber allzu viel ist da nicht passiert. Auf der anderen Seite hat man aber auch wenig zugelassen. Wie gesagt, die Hertha ein bisschen konservativer gespielt als sonst, hat da auch nicht allzu viel zustande gebracht. Dortmund auch defensiv sehr konzentriert, haben das sehr gut gemacht. Und das Ganze ließ sich dann auch ganz gut in Zahlen, in den Zahlen erkennen. Die Hertha hatte zur Pause ja, eine sensationelle Quote von 0,02 Expected Goals. Also die haben da wirklich offensiv gar nichts zustande gebracht. Borussia Dortmund fairerweise aber auch nur 0,35 Expected Goals. Ich glaube, das waren dann eben genau diese Nummer von Hazard und von Brandt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch irgendwas vergessen, aber auf jeden Fall nichts allzu Gravierendes. Und ja, so war denn der Halbzeitstand von 0 zu 0 denn doch auch irgendwie erwartbar. Das Spiel war nicht besonders spektakulär, es war nicht so wahnsinnig viel Tempo in dem Spiel. Borussia Dortmund hat oder war sehr um Kontrolle bemüht, hat versucht, das Spiel zu kontrollieren und hat das auch eigentlich über weite Strecken ganz gut gemacht. Und dann konnte man eben das sehen, was man auch in der letzten Woche zum Beispiel gegen Paderborn sehr gut sehen konnte. Nach der Pause hat der Gegner ein bisschen die Ordnung verloren. Borussia Dortmund hat mehr Mut gefunden, ist mehr ins Risiko gegangen und er hat offensiv dann auch einfach Lösungen gefunden. Da war dann gleich auch ja, in der 50. Minute die Riesentorschance von Jadon Sancho, wieder ein Angriff über links und dann hat er sich vielleicht nicht richtig orientieren können, hat den Ball auf jeden Fall den links am Tor vorbeigelegt, aus einer sehr aussichtsreichen Position, ja, die dann auch natürlich ja, entsprechend bewertet worden ist. Das war dann 0,55 Expected Goals, also es war schon eine sehr große Chance, die er da hat liegen lassen. Sollte später ja auch nochmal der Fall sein. Da hat er ja, wenige Minuten vor dem Ende nach einer traumhaften Kombination über die linke Seite mit Rafa Guerrero, wo er im Prinzip auf jeden Fall das Tor des Monats hätte erzielen können, ja auch wieder denn ein Jahrstein scheitert. Der hatte sogar einen Expected Goals Wert von 0,64. Also man merkt, dass Jadon Sancho in der Hinsicht auf jeden Fall der dominierende Mann war. Seit dem ganzen Spiel waren es denn 1,96 Expected Goals und davon hatte Jadon Sancho 1,25. Also man sieht auch in der zweiten Hälfte, trotz Dortmunder Überlegenheit und trotz doch beträchtlich mehr Chancen, auch kein wahnsinnig spektakuläres Spiel. Dann können wir vielleicht auch gleich schon mal ja, zum Kern des Ganzen kommen, nämlich dem 1 zu 0, was letztendlich das Tor des Tages war. Und das war letztendlich auch die Brillanz, die es in dem Spiel benötigt hat. Auch wieder Jadon Sancho, der bestimmende Mann, der sich da im Zentrum sehr gut befreit, auf der linken Seite sehr gut befreit, spielt einen Chipball an die 16er-Kante Julian Brandt, der sich dann da mit zwei Gegenspielern konfrontiert sieht durch einen sehr cleveren Laufweg. Legt den Ball mit dem Kopf in den Lauf von Jeanne, der damit freigespielt ist und der schließt von der 16er Kante ab. Rune Jahrstein ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Sehr wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt, hat der Mannschaft sichtlich auch Sicherheit gegeben, und letztendlich war es ja auch das Siegtor. Also glaube ich, braucht man über die Bedeutung nicht mehr großartig zu sprechen. War auf jeden Fall dann auch bezeichnend, dass es eben dann Emre Can ist, der das Tor machen muss als Innenverteidiger. Hat sich da mal ein Herz genommen, hat da Entschlossenheit demonstriert. Eine Sache, die ja auch ihn auszeichnet, so im Vergleich zur Mannschaft momentan. Das ist, finde ich, ein sehr gewichtiger Faktor. Ich glaube, wurde auch schon genug drüber gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben, auch wenn ich zugeben muss, dass ich da auf jeden Fall einen großen Qualitätsabfall doch festmachen würde im Defensivzentrum. Ich glaube, Mats Hummels ist in seiner Organisationsfähigkeit und in seinem Spielaufbau nochmal ja, eine deutliche Stufe über Can, der das keinesfalls schlecht gemacht hat, das möchte ich nicht sagen. Can war aus meiner Sicht einer der besten Spieler auf dem Platz, aber Mats Hummels in der Form der letzten Wochen ist sicherlich nicht zu ersetzen, muss man auch an der Stelle mal klar sagen. Nichtsdestotrotz würde ich da auch gerade in der Defensive auch nochmal ein großes Lob ansprechen an Manuel Akanji, den ich ja immer wieder verteidige, der aber aus meiner Sicht auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hat sich souverän präsentiert, im Spielaufbau sinnvolle Pässe gespielt, hat sich da eigentlich keine großen Fehler geleistet. und damit einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel dann am Ende so souverän über die Bühne gebracht werden konnte. Ja, wie gesagt, zur Souveränität gehört auf jeden Fall auch, dass man da im Grunde nichts zugelassen hat. Die Hertha hatte im ganzen Spiel 3 Schüsse. Ich glaube, die gefährlichste Aktion kam dann vom eingewechselten S-Wein, der Anfang der zweiten Hälfte an Birki gescheitert ist. Aber ja, sonst war da auch nicht wahnsinnig viel zu holen für die. Hertha hat fairerweise, das muss man da sicherlich auch nochmal hervorheben, einen sehr, sehr großen Aufwand betrieben, hat sehr viel Laufarbeit reingesteckt. Am Ende waren es 122,6 Kilometer, die da für sie zu Buche standen. 14,7 davon gehen allein auf Wladimir Darida, der damit seinen Rekord der Vorwoche gebrochen hat. Wir sprechen hier wohlgemerkt vom ewigen Rekord, was die Laufstrecke in der Fußball-Bundesliga anbetrifft. Also 14,7 Kilometer, das ist herausragend. Und da muss man auch mal sagen, was für eine wichtige Rolle Darida da auch im Konstrukt der Hertha spielt. Füllt viele Lücken, wie gesagt, im Spielaufbau, nimmt er da zeitweise eine Sechserposition mit ein. Im Pressing opfert er sich auf im direkten Duell mit den beiden Dortmunder Sechsern, weil er da unglaublich viel zuläuft. Auch offensiv bietet er sich immer wieder sehr geschickt an, ist da eine gute Anspielstation, hat auch immer wieder trotzdem auch am Ball gute Momente. Also ich muss sagen, Hut ab vor Wladimir Darida, das hat mich sehr beeindruckt. Aber da wir ja natürlich immer noch im Dortmund-Podcast sind, müssen wir auch mal noch mal ein bisschen mehr über die Dortmunder Mannschaft sprechen. Ich denke, da war durchaus einiges Erfreuliches dabei. Ich finde, dass Axel Witzel ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat, war wieder der Ballmagnet, den man kennt, hat viele Bälle gefordert, hat die Bälle verteilt, hat da Präsenz gezeigt. Ich glaube, das war auch etwas, was zum Beispiel gegen Paderborn gefehlt hat. Ja, da waren ja Delaney und Jan zusammen auf der 6. Da hat man deutlichen Verlust gespürt, weil eben kein Sechser da war, der das Spiel an sich reißt, der um Kontrolle bemüht ist, sondern zwei, die eher über Dynamik und Physis kommen. Und da habe ich auf jeden Fall einen Fortschritt gesehen. Jadon Sancho hat mal wieder gezeigt, dass er trotz all des völlig unnötigen Trubels um seine Person, dass er denn am Wochenende performt, dass er die Momente liefert, die man sich von ihm erwartet und das in einer Konstanz, die für sein Alter absolut außergewöhnlich ist. Dazu natürlich die sehr, sehr gute Arbeit der Dreierkette hinten drin, mit Roman Bürki auch einen sicheren Rückhalt, der dann da ist, wenn er gefordert ist. Und nebenbei war es natürlich auch schön, dass dann auch wieder mit Reina, Morey und Baller, die dann auch ein paar junge Spieler zu Einsatzmöglichkeiten gekommen sind. Ich glaube, gerade Morey hat angedeutet, dass er auf jeden Fall ein Gewinn sein kann. Ja, bei den anderen fehlt es, also explizit bei Balerdi fällt es mir schwer, sein Leistungsvermögen wirklich abschätzen zu können. Wie gesagt, wird er auch auf der 6 eigentlich eingesetzt, nicht so sehr auf seiner Innenverteidigerposition. Deshalb bin ich da eher noch ein bisschen zurückhaltend in meiner Bewertung. Bei Reina, glaube ich, muss man über einen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit nicht sprechen. Aber es ist auch gut, dass er jetzt seine Einsatzminuten bekommt, dass er da ein bisschen zu einem gewissen Rhythmus findet, dass er immer wieder auch ja, Bundesliga-Luft schluppern kann. Auch wenn jetzt Marco Reus natürlich glücklicherweise auch wieder im Training ist, aber der wird ja sicherlich auch nicht so schnell wieder eine Option sein. Ja, ansonsten, um das Ganze auch mal zu einem Ende zu bringen, zumindest für dieses Spiel, muss man sagen, ist das Ergebnis letztendlich das, was zählt. Ganz klar in diesem Zusammenhang, der Champions-League-Platz ist in sehr guter Aussicht, würde ich sagen. Ein, zwei Siege noch dürften wahrscheinlich sogar schon reichen, um das fix zu machen. Wie gesagt, jetzt sind es, wie gesagt, 7 Punkte, sind noch 4 Spiele. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Es geht hier eigentlich nur noch um die Vizemeisterschaft, da hat man gute Karten, auch wenn natürlich noch ein direktes Duell zum Beispiel gegen Leipzig ansteht, aber da bin ich sehr guter Dinge. Die Mannschaft präsentiert sich gut, defensiv passiert da gar nichts. Die Konkurrenz schwächelt hier und da auch. Also letztendlich kann man das wirklich, finde ich, als Resultat mitnehmen. Und ich bin damit auch sehr zufrieden. Auch wenn es sicherlich nicht das spektakulärste Spiel war. Aber ich glaube, jetzt müssen wir gleich nochmal über das kommende Spiel sprechen, über das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Und da muss man sagen, Wartet auf dem Papier natürlich das drittschlechteste Team der Liga. Düsseldorf steht auf Platz 16, aber jeder weiß es, gegen Ende der Saison kann auch so ein Abstiegskandidat mal über sich hinauswachsen. Es ist keine besonders dankbare Aufgabe und ja, alles Weitere dazu besprechen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück bei BVBeben, dem Borussia Dortmund-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wenn ich heute von wir spreche, dann ist das in erster Regel ich, Christoph Albers. Denn heute bin ich, wie ihr mitbekommen habt, alleine dabei. Nichtsdestotrotz machen wir gewissermaßen mit unserem üblichen Programm weiter. Wir schauen voraus auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, das am kommenden Samstag um 15.30 Uhr, also zu bester Fußballzeit, in Düsseldorf stattfindet. Und mit der Fortuna wartet ein interessanter Gegner auf die Borussia. Also die Fortuna ist am Wochenende mehr denn je gefordert. Deshalb ist es für sie gewissermaßen ein Do-or-Die-Spiel. Nämlich im Parallelspiel spielt der SC Paderborn gegen Werder Bremen und sollten die Bremer gewinnen, könnten sie punktemäßig auf Fortuna Düsseldorf aufschließen, während Mainz 05 am Samstag gegen den FC Augsburg spielt und ihrerseits davonziehen können. Dementsprechend muss Fortuna Düsseldorf eigentlich ein Ergebnis liefern, um auf der einen Seite den Abstand nach unten zu halten und auf der anderen Seite, um an Platz 15 dran zu bleiben. Dementsprechend muss der BVB damit rechnen, dass Fortuna Düsseldorf wirklich mit allem, was sie hat, in dieses Spiel rangehen. Ja, wobei man daran sicherlich auch sonst nicht zweifeln müsste. Die Fortuna hat sich nämlich unter Uwe Rösler sichtlich stabilisiert. Sie spielen aus meiner Sicht einen deutlich besseren Fußball, als sie es noch unter Friedhelm Funkel getan haben. Leider belohnen sie sich nicht allzu häufig für den Aufwand, den sie betreiben. Zum Beispiel auch am letzten Spieltag ein Paradebeispiel dafür. Ja, gegen die TSG Hoffenheim nur ein 2:2 geholt, nachdem man schon nach 5 Minuten mit 1:0 in Führung gegangen ist, wenig später sogar in Überzahl war und dann trotzdem in Unterzahl in Rückstand geriet, um dann immer noch ein 2:2 zu schaffen. Und wenn ich auch an andere Spiele denke, wie zum Beispiel gegen Köln und auch gegen Paderborn, wo man nur einen Unentschieden geholt hat, muss man am Ende sagen, dass Fortuna Düsseldorf aus ihren Möglichkeiten einfach zu wenig, dass sie aus ihren Möglichkeiten zu wenig machen. Deshalb sind sie jetzt in dieser prekären Lage, aber sie sind auf jeden Fall ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Sie spielen unter Uwe Rösler, mit Ausnahme des Spiels beim FC Bayern München, das mit 0:5 verloren gegangen ist, in der Regel mit einer Dreierkette hinten, rund um Abwehrchef Kahn Eihahn, der ja letzte Woche vor allem durch seine Theatralik ja, beim Foul von Hübner aufgefallen ist, was ihm letztendlich in die rote Karte eingebracht hat. Aber er ist trotzdem der entscheidende Mann in der Abwehrkette der Düsseldorfer, bei denen weiterhin auch Kastenmeier im Tor stehen wird. Der eigentliche Stammtorhüter Zack Steffen ist noch nicht wieder fit. Davor im Mittelfeld, um das Ganze mal weiterzuführen, ist sicherlich Kevin Stöger der entscheidende Mann. Ich würde sagen, der kreativste Spieler der Mannschaft, immer gut für einen guten Pass. Ist auch jemand, der von deutlich stärkeren Teams begehrt wird. Also von daher jemand, den man auf jeden Fall im Auge haben sollte. Hat noch nicht allzu viel wieder gespielt seit seiner langwierigen Verletzung. Nichtsdestotrotz ein Spieler mit tollen Anlagen, mit großen technischen Möglichkeiten, womit er denn bei der Fortuna doch heraussticht. Auf links würde ich, falls er denn spielen sollte, auf Erik Tommy hinweisen, der mir sehr gut gefällt. Mit seinem Tempo, mit seiner Wendigkeit, Ja, auch mit seinen technischen Möglichkeiten ist durchaus frech und war zuletzt auch einer der gefährlicheren Spieler, ist mit 6 Toren nicht zuletzt auch der zweitbeste Torschütze der Mannschaft hinter Ruven Hennings, der mit 14 Toren natürlich ganz klar der gefährlichste Spieler der Mannschaft ist, auch am vergangenen Wochenende die beiden Tore erzielt. Also auch er ist sicherlich ein Spieler, auf den man aufpassen muss. Nichtsdestotrotz ist er auch ein Spieler, den Uwe Rösler immer mal wieder auch draußen gelassen hat, weil er an seiner Stelle auf einen laufstärkeren Stürmer gesetzt hat. Zuletzt spielte neben ihm auch Kenan Karaman, der sicherlich auch noch größere Stärken im Pressing hat und im ganzen Defensivverhalten. Gegen die Bayern hat Fortuna Düsseldorf ja beispielsweise auch nur mit Karaman vorne begonnen. Das Resultat ist ja bekannt, 0-5, von daher gehe ich nicht davon aus, dass Rösler nochmal eine ähnliche Formation wählen wird. Aber das sind auf jeden Fall so die Spieler, auf die ich im Vorfeld hinweisen würde. Wie ich schon ausgeführt habe, würde ich mit einer Dreierkette rechnen. Ich denke mal, im Spiel wird sich das denn eher wie eine Fünferkette gestalten. Kommt natürlich auch der Tatsache entgegen, dass Borussia Dortmund ja auch in dem 3-4-3 oder 3-4-1-2, je nachdem, wie man es auslegen möchte, auch sehr breit aufgestellt ist. Damit könnte Fortuna Düsseldorf der Breite ganz gut begegnen. Und insgesamt denke ich, dass Fortuna Düsseldorf ja so ein bisschen nach dem alten Tuchel-Prinzip vorgehen wird, versuchen wird, viele 1-gegen-1-Duelle zu schaffen, dass man auf jeden Fall in die Zweikämpfe kommt, dass man die Intensität in das Verteidigen reinbekommt. Ich glaube, wichtig wird auch für die Düsseldorfer sein, dass sie die beiden Sechser der Dortmunder relativ gut zustellen, dass sie trotzdem auch die eben schon beim Hertha-Part ausgeführten Diagonalpässe in die Channels zustellen. Ich glaube, dessen wird sich Rösler auch bewusst sein. Ich rechne damit, dass es für den BVB in erster Linie eine Geduldsaufgabe wird, wie in den letzten beiden Wochen auch. Also egal ob jetzt Paderborn oder Hertha, auch da hat man gesehen, Dortmund hat ja kontrolliert, aber nicht zu offen angefangen, hat eine gute Konterabsicherung, haben geduldig gespielt, haben immer weiter gedrückt, sodass der Gegner ja wirklich auch kontinuierlich müde gespielt wird. Und ich denke, mit einem ähnlichen Vorgehen müssen wir jetzt auch hier rechnen. Ich rechne nicht mit allzu vielen Veränderungen. Mats Hummels wird sicherlich wieder ins Abwehrzentrum rücken, was sicherlich eine gute Sache ist, da ich ihn nach wie vor für den wichtigsten Aufbauspieler beim BVB halte. Can könnte wahrscheinlich dann auf die 6 rücken, neben Witzel, was wahrscheinlich dann dazu führen würde, dass Delaney zuerst auf der Bank Platz nehmen muss. Im Angriff rechne ich ehrlich gesagt nicht mit Haaland. Also ich glaube angesichts dessen, dass Lucien Favre immer relativ konservativ ist mit Spielern, die aus einer Verletzung zurückkommen, dass er erstmal nur auf der Bank Platz nehmen wird und vielleicht später eine Option ist, aber in der Startelf rechne ich nicht mit ihm. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Triumvirat um Brandt, Sancho und Hazard weiter das Mandat in der Offensive bekommen wird. Sehe ich auch grundsätzlich erstmal nicht problematisch. Also ich glaube, dass die Borussia gut damit beraten ist, wenn sie es trotzdem schaffen, die Tiefe zu suchen, dass sie auch die Innenverteidiger da binden, um das Feld nicht zu eng zu machen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass auch da viel Arbeit geleistet werden muss, um dann ja den Durchbruch hinzubekommen. Immer wieder anlaufen, andribbeln, die Gegner zwingen zu reagieren. Also all das, was wir in den letzten Wochen auch so viel gesehen haben. Das Personal ist dafür vorhanden. Ich glaube, da braucht es auch keinen weiteren Beweis. Ich bin auch grundsätzlich sehr optimistisch, dass die Borussia das Spiel für sich entscheiden wird. Da kann man vielleicht auch nochmal so für ein paar gute Vibes an die Hinrunde erinnern. Das Spiel ging ja mit 5-0 aus. Ich meine, Reus, Sancho und ich weiß gar nicht, wer noch getroffen hat, aber war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und ich glaube, die meisten können sich wahrscheinlich daran erinnern, weil es das Spiel war, in dem der BVB in den schwarzen Sondertrikots gespielt hat, diese Black-on-Black-Trikots, die sich ja auch großer Beliebtheit in der Fanszene erfreut haben. Ich muss auch zugeben, ich fand die auch relativ schick, aber wie gesagt, war limitiert, war ein guter Move von Puma auch, muss man ihnen lassen. Ja, also ob das jetzt bei den neuen Trikots auch so wird, ich weiß ja nicht. Ihr habt das sicherlich alle auch gesehen bei Twitter, was da kursiert, aber das ist sicherlich ein Thema für eine andere Stelle. Hier möchte ich erstmal nochmal bei diesem Spieltag bleiben. Und da muss man auch sagen, liegt für den BVB eine große Chance, weil ja, Borussia Mönchengladbach spielt am Samstagabend bei den Bayern. Ich glaube, es ist nicht allzu mutig, da zu prognostizieren, dass sie wahrscheinlich Punkte liegen lassen werden. Auch RB Leipzig hat es bereits am Freitag mit der TSG Hoffenheim zu tun, die ja kürzlich ihren Trainer ausgetauscht hat. Da weiß man ja auch immer nicht so direkt, was man zu erwarten hat. Dazu hat Leipzig ja zuletzt auch einiges liegen lassen, nicht zuletzt jetzt auch gegen Paderborn in der letzten Woche. Also auch da kann man sich durchaus Hoffnung machen, dass da noch was liegen gelassen wird. Ja gut, Leverkusen spielt auf Schalke, lasse ich mal so stehen für sich. Aber auf jeden Fall bietet dieses Wochenende auf jeden Fall noch eine weitere große Chance, die Champions-League-Qualifikation und vor allem auch den zweiten Platz abzusichern. Und ich glaube, das ist das, worum es in der Restsaison gehen wird. Wenn ich jetzt mir die Form der Bayern der letzten Wochen angesehen habe, auch jetzt mit dem Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt, dann, ja, glaube ich, brauche ich jetzt hier nicht die Meisterschaftsdebatte nochmal aufzureißen. Das ist, glaube ich, wenig sinnstiftend. Die Bayern 7 Punkte weg, sind noch 12 Punkte auszuspielen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Von daher konzentrieren wir uns auf Platz 2 und da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Nochmal auch dann der Verweis auf die starke Form der Borussia, insbesondere wenn ich mir Jadon Sancho angucke, der nach seiner Verletzung jetzt immer mehr aufblüht, immer wieder die entscheidenden Momente hat, auch wenn es nicht alles passt, aber er hat diese entscheidenden Momente und die brauchst du in solchen Spielen, das wird ganz, ganz wichtig sein. Genauso froh bin ich eben, dass Witzel wieder da ist. Ich bin froh, dass Haaland dann zumindest wieder eine Option sein kann. Die defensiven Abläufe stimmen und damit würde ich auch dann zu meinem Tipp übergehen. Nämlich diesmal tippe ich darauf, dass Borussia Dortmund ohne Gegentor bleibt. Die Abwehrarbeit in den letzten Wochen war so stark, man hat wirklich eine gute Konterabsicherung gehabt, die Mannschaft hat eine gute Balance gefunden, trotz der Umstellung jetzt auch zuletzt ohne Hummels. Das Gegenpressing funktioniert, wenn es angewendet wird, gut. Auch sonst sind die Abläufe relativ schlüssig. Die Mannschaft zieht sich geschlossen zurück. Einer arbeitet für den anderen. Akanji findet immer mehr Stabilität. Ich finde auch Piszczek macht das auf seiner Position ganz gut. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, vorne eine Geduldsaufgabe wird, aber auch da bin ich guter Dinge, dass Borussia Dortmund da Lösungen finden wird, weil diese Mannschaft immer Lösungen findet. Dafür ist die individuelle Qualität einfach viel zu groß. Deshalb tippe ich, und das ist der BVB-Tipp für diese Woche, auf einen 2:0 Auswärtserfolg bei der Fortuna, die nach diesem Spieltag sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise in Not sein wird. Während für Borussia Dortmund die Aussichten sehr, sehr gut sind, den zweiten Platz und die Champions-League-Qualifikation weiter zu festigen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächste Woche alle wieder hören, hoffentlich auch in gewohnter Zusammensetzung mit Julius. Ich hoffe, trotz dieser Umstände hat es euch Spaß gemacht. Ich hoffe, man konnte mir einigermaßen folgen. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Spiel, ein schönes Wochenende und ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann.
BVB.
Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.